SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Learning by Viewing. Was macht Public History so attraktiv? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Geschichte staubtrocken und langweilig, das ist passé. Geschichte kann auch fesseln und berühren. Beispiel Babylon Berlin, die Fernsehserie über die goldenen 20er und das Scheitern der Weimarer Republik löst Begeisterung aus bei Zuschauern, bei Kritikern und ja auch bei vielen Historikern. Geschichte lernen als Couch Potato, das gibt's natürlich schon lange, aber neu sind die akademischen Weihen. In Berlin, in Heidelberg, Tübingen und anderswo wird Public History mittlerweile als Studienfach angeboten. Denn Geschichte lässt sich auch anders vermitteln, in Romanen, Ausstellungen, in Computerspielen und in den sozialen Medien immer mehr. Was macht Public History so attraktiv? Darüber sprechen wir heute. Meine Gäste, Moritz Hoffmann ist freier Historiker in Heidelberg und Gründer des Public History Projekts Digital Past. Er wird uns im Laufe der Sendung davon erzählen. Professor Nico Hofmann ist UFA-Geschäftsführer und Filmproduzent in Potsdam mit Filmen wie Unsere Mütter, Unsere Väter, Dresden oder Die Flucht hat er im wahrsten Sinne deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Und ich begrüße Dr. Irmgard Zündorf, Leiterin des Bereichs Public History am Zentrum für zeithistorische Forschung, ebenfalls in Potsdam. Ja, Frau Zündorf, fangen wir doch mit Babylon Berlin an, die aufwendigste und teuerste Serie in der deutschen Fernsehgeschichte. Eine Koproduktion von ARD und dem Bezahlsender Sky. Sie spielt im Jahr 1929 in Berlin und ist zumindest vordergründig erstmal ein Thriller nach dem Roman Der nasse Fisch von Volker Kutscher, in dem Kriminalkommissar Gerion Rath in Sachen Mafia, Korruption und Mord ermittelt. Ungeheuer farbenprächtig. Das Porträt einer Stadt in den goldenen 20er Jahren, versprechen die Macher. Frau Zündorf, Sie haben ein paar Folgen gesehen. Ihr Eindruck, welches Berlin der goldenen 20er begegnet Ihnen da?
Mir hat der Film vor allen Dingen oder die Serie, der Anfang der Serie sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es ist sehr gute Unterhaltung. Es ist sehr spannend. Es ist ein Thriller. Es ist sehr geladen. Wenn ich mir einen Spielfilm angucke, der einen geschichtlichen Hintergrund hat, dann am liebsten nicht zu den Themen, zu denen ich selber geforscht habe. Und das trifft auf die 1920er Jahre in Berlin zu. Dementsprechend kann ich mich dem ein bisschen offener begegnen und muss nicht die ganze Zeit so einen Faktencheck betreiben. Und das kann ich allerdings diesen Film auch sehen. Der gibt eine Milieustudie ab, der gibt einen Einblick ein und der macht mich neugierig. Und das hat dieser Film oder diese Serie auf jeden Fall geschafft. Da möchte ich jetzt noch mehr drüber erfahren. Es ist jetzt nicht, dass ich mir das anschaue und denke, ach, so war's.
Trotzdem, als Historikerin schauen Sie sich die Serie anders an als normale Zuschauer. Was lernt man denn nun in den ersten Folgen über die Weimarer Republik, also nicht en Detail? Oder ist das schon die ganz falsche Frage, weil einfach zu konventionell, zu didaktisch gestellt?
Ja, ich würde sagen, es ist sehr didaktisch gestellt. Man kriegt dort einen Eindruck auf jeden Fall, wie es gewesen sein könnte. Die verschiedenen Facetten, ich finde, es ist unglaublich breit aufgestellt, dieser Film. Es zeigt das Milieu, das Feiermilieu. Es zeigt ein sehr, sehr armes Milieu. Es zeigt die Atmosphäre. Es gibt einen Einblick in die Polizeistationen, in den Druck, den auf den Polizisten auch gestanden hatte, gerade bei den revolutionären Umbrüchen, die es zu dem Zeitpunkt auch gegeben hat. Und da gibt's einen Einblick. Aber es gibt natürlich aus meiner Perspektive immer den Einblick, den der Regisseur mir geben möchte.
Professor Nico Hofmann, gute Unterhaltung, hat Frau Zündorf eben gesagt. Wie sieht das der Filmproduzent, der Mr. Geschichte, ja, sagen wir ruhig, des deutschen Fernsehens? Ich will noch kurz sagen, bei Babylon Berlin haben Sie ja ausnahmsweise, muss man fast sagen, einmal nicht die Finger
im Spiel.
Sie können also ganz, ganz unbefangen reden. Ist das Geschichtsfernsehen nach Ihrem Geschmack oder?
Ja, das ist eine enorme Weiterentwicklung im Genre, also was Tom Tykwer gemacht hat. Interessanterweise haben Sie übrigens die Produktionsfirma vergessen, das ist nämlich eine Produktion von X-Filme von guten Kollegen von mir und Jan Meutow. Man muss ja die Produzenten schon immer dazu erwähnen, nicht nur die Sender in diesem Fall. Es ist übrigens wirklich ein großer Verdienst von Jan Meutow und X-Filme, die jahrelang diesen Stoff mit sich getragen haben. Und ich finde es einen großen künstlerischen Fortschritt, weil Tom Tykwer hier natürlich eine völlig eigene Ästhetik neu bewegt. Also es ist wirklich auch für mich ein Fortschritt in der Erzählhaltung, wie wir Fernsehen machen. Und es ist, wie vorhin gesagt, suffisante, tolle, ganz, ganz opulent gemachte Unterhaltung.
Ja. Was ist neu? Können Sie das mit zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
Ja, das lässt sich zusammenfassen, weil jeder Film jetzt auch der Geschichtsbetrachtung betreibt, hat ja auch eine eigene Handschrift. Also die Dinge haben sich ja massiv verändert. Also ein Film wie Die Flucht mit Maria Furtwängler ist ein völlig anderer Film als Unsere Mütter, Unsere Väter. Auch Sachen wie Mogadischu, die wir produziert haben, hat völlig anders ausgesehen als Dresden beispielsweise. Jede Generation setzt seinen eigenen Stempel an. Und Tom Tykwer ist natürlich ein sehr radikaler radikaler ästhetischer Filmemacher. Das ist jetzt auch spannend zu sehen, ob das beim großen Publikum verfängt, weil es eine eigene Tückwer-Ästhetik auch, die dem Ganzen unterliegt, kann man sagen. Aber mich hat es natürlich sehr angefeuert und auch sehr begeistert, dass jemand da wirklich ins Risiko geht. Aber es ist eine ganz, ganz eigene Handschrift eines sehr bedeutenden deutschen Regisseurs.
Und vor allem ist es eine Serie und kein Spielfilm.
Es ist eine Serie und es ist im Grunde genommen eine radikal gemachte Plattformserie. Und die spannende Frage wird jetzt wirklich sein, ob deutsches Primetime-Fernsehpublikum sich das über die lange Wegstrecke anschaut. Und ich kann nur hoffen, dass es passiert, weil wenn es an der Stange bleibt, das Publikum, dann wird es für uns alle eine neue Benchmark setzen, auch zu sagen, wir können radikal erzählen. Aber da hat die ARD bereits alles richtig gemacht, weil das ist so ein riskanter Schritt gewesen und es zahlt für mich, für öffentlich-rechtlichen Rundfunk enorm ein, dass es produziert worden ist.
Jetzt will Babylon Berlin natürlich mehr sein als ein Krimi oder auch als gute Unterhaltung. Die Serie will, Zitat, die politische Entwicklung der Weimarer Republik zum sich ausbreitenden Nationalsozialismus in allen Facetten und Gesellschaftsschichten erzählen. Moritz Hoffmann, mein dritter Gast, wird Babylon Berlin diesem hohen Anspruch gerecht? Wie ist Ihr Eindruck?
Finde ich erst einmal einen relativ hehren Anspruch, der allerdings auch sehr hoch gestellt ist. Das weckt ja wirklich wieder Erwartungen, dass da nahezu didaktisch aufbereitet würde, sodass man das als Primetime-Nachhilfe benutzen könnte. Das halte ich für zu viel. Spannend finde ich, dass diese politischen Entwicklungen tatsächlich in dieser Serie immer mitspielen. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch mit der Ästhetik gemeint war. Denn auch wenn es nicht immer ausdrücklich gesagt wurde, schwebt über dieser Serie immer wieder drüber, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Irgendwie immer, ob durch die Bildsprache oder durch die Figuren.
Also in den nächsten Jahren, damit meinen Sie 1929
bis 1933, was mit diesen Personen passiert. Mhm. Ich habe diese Serie geguckt und mir immer überlegt, okay, wie könnte das mit diesen Menschen nach 1933 weitergehen, mit diesen Figuren. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass man mit dieser Serie die politische Geschichte der Weimarer Republik erzählen kann. Ich glaube auch nicht, dass sie das möchte und dass das wahrscheinlich so eine Produktion der Pressemappe und nicht derjenigen ist, die Serie wirklich gemacht haben.
Aber das ist ja ganz interessant. Sie haben mir vor der Sendung im Vorgespräch gesagt, Babylon Berlin sagt, anders als etwa der Film Comedian Harmonists vor 20 Jahren, vielleicht mehr über unsere Gegenwart aus als über die 20er Jahre in Berlin. Was meinen Sie damit?
Ja, ich fand den Vergleich spannend, weil Comedian Harmonists die erste Filmproduktion war, die mir für diese Zeit und für diese ausschweifende Feierkultur in Berlin der Weimarer Zeit eingefallen ist und dass das da eine völlig andere Bildsprache war. Und das Erste, woran ich dann denke, ist, was hat sich bei uns verändert in diesen 20 Jahren zwischen beiden Produktionen? Und es ist ja nun nicht so, dass sich die Vergangenheit verändert hätte, aber unser Blick auf diese Vergangenheit. Und auch wenn das jetzt eine völlig neue Bildsprache offensichtlich ist, wie uns unser Experte hier in der Runde gerade gesagt hat, heißt es ja, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, anders ästhetisch an diese Zeit heranzugehen. Und das bedeutet, dass wir einen anderen Blick auf die Vergangenheit haben. Und insofern glaube ich, dass wir da sehr viel mehr darüber lernen, dass wir anders, auch düsterer, melancholischer auf diese Zeit denken und nicht, wie in Comedian Harmonists, so ein erst sehr glattes Bild von dieser Zeit haben, was dann radikalen Zivilisationsbruch erleidet.
Was meinen die beiden anderen? Wie viel Gegenwart des 21. Jahrhunderts erkennen Sie in Babylon Berlin?
Also für mich ist es quasi schon ein bisschen so eine Binsenweisheit, dass jeder Film, jede Produktion mehr über die Zeit jetzt aussagt als über den Film, als über die gezeigte Zeit sozusagen. Und auch bei diesem Film ist ja ganz klar, also er gefällt mir ja sehr, sehr gut. Er knüpft an meine Sehgewohnheiten, an meinen Musikgeschmack. Das ist ganz evident, dass hier versucht wird, mich einzufangen als Zuschauerin, damit ich in diesen Film auch wirklich richtig eintauchen kann. Und das gelingt im Film auf jeden Fall. Die politische Komplexität der Weimarer Republik aufzuzeigen. Das versucht der Film aus meiner Sicht nicht und das muss er auch nicht versuchen. Er versucht hier eine Milieustudie aufzubauen und zu zeigen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Leben innerhalb dieses einen, ja innerhalb Berlins schon allein gegeben hat in diesem einen Jahr. Und es schafft aber ja, dass es mich neugierig macht. Ich will wissen, warum waren denn da diese Aufstände am 1. Mai? Wer hat denn da wegen wen gekämpft? Und hat da wirklich die Polizei jemanden erschossen? Das kann doch gar nicht sein. Und das ist dann eigentlich, finde ich, der größte Erfolg, wenn ich dann danach anfange, vielleicht doch mal in ein Buch reinzuschauen oder das eben nachzulesen, weil ich neugierig gemacht worden bin.
Ja, ich stimme da total zu, weil es auch der Effekt, was großes Fernsehen haben soll, im Grunde genommen ein riesiger Appetitanreger zu sein, um dann wesentlich mehr wissen zu wollen. Also ich bin überzeugt, wenn die Serie erfolgreich läuft, dass viele, viele Zuschauer sich durch Dokumentation, durch Bücher teilweise wochenlang in das Thema rein vertiefen. Deswegen ist auch die Erfahrung aus der Vergangenheit, egal was wir gemacht haben, ob es Rommel war, Stauffenberg, die Flucht oder Unsere Mütter, Unsere Väter, es hat eine Nachhaltigkeit gehabt über Wochen. Also Unsere Mütter, Unsere Väter hat 6, 7 Wochen, also mit Spiegeltitel und Welt am Sonntag aufmache, und die Leute haben ihre eigenen Biografien niedergeschrieben. Und ich glaube, dass Tom Tückwers Arbeit hier was Ähnliches entfachen kann, dass sich jemand wirklich nochmal ganz, ganz intensiv mit der Weimarer Zeit beschäftigt. Und die Parallelen, muss man sagen, die sind natürlich nicht jetzt komplett anwendbar aufs heutige Jahr, aber wie Faschismus entstehen kann, wie quasi sich Radikalisierungen politisch immer weiter entladen können, das hat leider, leider, leider mehr mit unserer Wirklichkeit zu tun, als es recht sein kann.
Aber Herr Hoffmann, ich will da noch mal kurz nachhaken. Es ist natürlich kein Zufall, dass Babylon Berlin gerade jetzt entstanden ist. Ein Beispiel der 20er Jahre soll auf die Gefahren für die Demokratie hingewiesen werden, sagen die Macher, und darauf, wie schnell sich Geschichte wiederholt. Kann. Ich stelle mir das schwierig vor, eine Art, sagen wir, moralischer Fingerzeig, weil wir heute die Entwicklung nach 1929 natürlich kennen, gleichzeitig der Anspruch, ein objektives Bild der 20er Jahre zu zeichnen, in denen das Jahr 1933 für viele vielleicht noch ganz weit weg war. Ist das nicht ein Dilemma für jeden Produzenten?
Das ist ein Dilemma, aber ich würde nie den Anspruch haben zu sagen, wir haben so eine starke politische Wirkung mit den Filmen. Also ich finde auch diese Vergleicherei absurd, weil wir leben eben nicht 1928 und die Bedingungen von 1933 sind nicht die Bedingungen von 2017 oder 2018, also mit aufsteigender AfD beispielsweise. Aber wir leben natürlich in einer Gesellschaft im Moment, die in gewissen Teilbereichen sich wieder politisch radikalisiert. Und darüber nachzudenken und auch mit dem Erfahrungsfundus, den wir jetzt aufgrund unserer ganzen Geschichte mit uns gemacht haben, ist auch richtig, was Moritz Hoffmann vorhin sagte, dass wir mittlerweile natürlich auch mit den Geschichtsbegriffen völlig anders umgehen, weil wir auch uns in diesem Land Geschichte, muss man wirklich sagen, auf eine tolle Weise gestellt haben. Wir haben Geschichte eben nicht weggedrückt. Schauen Sie sich Ungarn an, schauen Sie sich Russland an, andere Länder, selbst Spanien hat jahrelang gebraucht, um ihre eigene Faschismusgeschichte aufzuarbeiten. Da sind wir weiter und da bin ich übrigens auch sehr stolz drauf. Und das ergibt ein insgesamtes Geschichtsbild, über das wir heute reden müssen und nicht jetzt ein einzelner Film.
Herr Hoffmann, wer Geschichte verfilmt, muss sich an der historischen Realität doch zumindest orientieren. Bei Ihren Filmen, auch bei Babylon Berlin, gibt es natürlich auch, natürlich sage ich schon, viel Fiktion. Da sind Handlungen, Personen, Ereignisse auch mal frei erfunden. Ist das legitim, Geschichte aus dramaturgischen Gründen, sagen wir, zu tunen, wenn man doch weiß, dass ein Massenpublikum zuschaut, die Geschichte einfach nicht so gut kennen wie die Macher?
Also einmal, Geschichte zu tunen ist schon das falsche Wort, weil Geschichte wird nicht getunt durch Filmproduzenten. Es wird ein Ausschnitt wiedergegeben. Geschichtsverfilmung im Fernsehen ist im Grunde genommen ein ähnlicher Prozess wie in der Literatur. Sie haben einen Ausschnitt einer Wirklichkeit von Künstlern gemacht. Das sind Drehbuchautoren, Regisseure, Schauspieler, die das wiedergeben. Und das können Sie mir glauben, ich habe in meinen letzten 20 Jahren, wie viele Debatten ich geführt habe, ne, über die Wirkung der Filme. Ich nenne mal Stauffenberg, was ich für den Südwestrundfunk damals produziert habe. Das war mit der Familie gemacht, mit 5 Historikern beraten, und wir haben dann trotzdem zum Schluss einen Historikerstreit in der FAZ gehabt von unterschiedlichen Lagern historischer Herkunft, von Historikern, die den Film zu bewerten, die historische Wirkung von Stauffenberg zu bewerten und so weiter und so fort. Und ich muss Ihnen sagen, ich fand die Debatte hochgradig spannend. Also sitzt man ja als Produzent nicht davor und sagt, um Gottes Willen, haben wir jetzt Fehler gemacht. Also im Grunde wollen wir, also als Produzent geredet, wir wollen im Grunde genommen eine Kontroverse anschieben und wir wollen uns der Kontroverse auch stellen. Und fatal wird das Ganze, wenn es Geschichtsklitterung wird, wenn es eine Art von Verkitschisierung wird. Das habe ich durchaus in einer gewissen Zeit 2004 bis 2006 auch in gewissen Punkten betrieben, weil ich das große Publikum wollte. Ich muss aber für meine Arbeit sagen, die letzten Jahre bin ich da völlig weggekommen davon. Also ob ich den Turm gemacht habe für die ARD von Uwe Tellkamp mit Christian Schwoche oder jetzt Mogadischu oder Unsere Mütter, Unsere Väter, die Erzählhaltung ist eine völlig andere geworden. Also sie können heute auch Publikum mit großem Melodram nicht mehr erreichen. Die Leute wollen eine ganz andere Auseinandersetzung, eine ganz andere Genauigkeit. Und das bin ich natürlich ein großer Fan auch davon geworden.
Ich finde die Frage auch ganz spannend, weil die sich auch Historikern und Historikerinnen aus verschiedenen Ländern völlig unterschiedlich stellt. In einem meiner früheren Projekte haben wir das ganz klar so gemacht, dass wir nur mit historischen Fakten gearbeitet haben, nur mit belegten historischen Personen, auch nicht nur den großen Leuten der Geschichte, sondern auch kleineren Berichten. Ich habe davon auf einer Tagung erzählt und dann waren da niederländische Historikerinnen, die sich das ganz erstaunt anhörten und dann sagten, es wäre doch überhaupt kein Problem, sich Figuren auch in der Geschichtsvermittlung auszudenken. Sie würden in ihren Museen, in ihren Freilichtmuseen immer mit so zusammenkomponierten Personen arbeiten, die aus verschiedenen historischen Persönlichkeiten zusammengebaut werden, sozusagen um eine idealtypische Version einer historischen Figur darzustellen, die dann für die Vermittlung zuständig ist. Mhm. Da habe ich dann kurz gestockt und überlegt, ob das in Deutschland möglich wäre oder ob mir das alle Kolleginnen und Kollegen um die Ohren hauen würden. Aber eigentlich ist das, denke ich, eine ganz akzeptable Herangehensweise, solange man transparent damit ist.
Aus meiner Sicht ist ja Geschichte, so wie wir sie heute zeigen, immer eine Konstruktion. Also ob ich jetzt eine Ausstellung mache, eine Dokumentation im Fernsehen oder eben einen Spielfilm. Aber ein Spielfilm ist doch noch wesentlich mehr. Und da würde ich immer betonen, ein Spielfilm muss und soll auch unterhalten. Und das ist aus meiner Sicht das, was der in erster Linie macht. Ob der sich dann den Stoff nimmt, Geschichte oder Fantasy, das ist dann sozusagen zweitrangig. Ich persönlich mag ganz gerne Spielfilme, die sich sozusagen als Background auch Geschichte übernehmen. Aber wie gesagt, am liebsten dann, wenn es nicht meine Geschichte ist, mit der ich mich sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt habe, sondern einen anderen Fokus. Aber ich schaue mir das nicht an mit dem Ziel, dass ich danach genau weiß, wie es gewesen ist. Sondern ja, eigentlich in erster Linie mit dem Ziel, ich möchte gut unterhalten werden. Und eine Dokumentation inzwischen, würde ich sagen, die ja eher den Fokus hat auf wirklich die Geschichte zu vermitteln, die gehen aber ja auch immer mehr in diese Richtung. Auch, dass sie ja eben nicht staubtrocken werden möchten. Und wenn ich da an die Dokumentation Krieg der Träume, das ist, glaube ich, die jetzt angelaufen ist, denke, die sich den 20er Jahren zudreht, passiert ja auch etwas, dass die Dokumentation jetzt Spielfilmeinlässe nehmen. Aber ich finde, sie machen halt sehr, sehr transparent, wo sie konstruieren und wo sie wirkliche Objekte oder eben Filmdokumente, historische Dokumente einbinden, was mir als Geschichtsvermittlung dann letztendlich besser gefällt.
Herr Hofmann, Sie haben ein sehr persönliches Buch über Ihren Werdegang, Ihre Filme geschrieben. Mehr Haltung bitte, wozu uns unsere Geschichte verpflichtet, heißt es. Da begegnet ein Begriff immer wieder, Emotionen. Sie schreiben zum Beispiel, das emotionale Erzählen und die Suche nach dem emotionalen Kern der Geschichte sind im Laufe der Jahre zum wichtigsten Merkmal meiner Filme geworden. Emotion, ein Begriff, bei dem viele Historiker vielleicht dann doch mit der Nase rümpfen, aber Geschichtserzählung und Emotion, das geht für sie zusammen, das ist sogar ein Muss.
Ja, das hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun, mit meiner Herkunft zu tun. Also ich komme jetzt wiederum aus einer Generation, die, ich sag mal, als größtes emotionales Erlebnis kurz vorm Abitur die Serie Holocaust hatte. Wenn man Holocaust heute anschaut, von Marvin Chomsky gedreht, ist es
1979
und ein Teil der ARD hat sich ausgeschaltet. Ich glaube, der Bayerische Rundfunk hat sich geweigert, den Film zu zeigen. Und Frank Schirmer hat, wenn man also noch lebte, die ganzen Berichterstattungen der FAZ gezeigt. Das ging heiß her, kann man sagen. Aber Holocaust in dem Jahr war für mich das allererste Mal, dass ich überhaupt emotional begriffen habe, was mit Judenvernichtung im persönlichen Umfeld gemeint ist. Ja, das ist ein Thema gewesen, was ich in dieser Emotion so noch nicht an mir selbst erlebt habe, auch nicht rangelassen habe. Und es hat eine wahnsinnige Auswirkung gehabt auf mein eigenes Zusammenleben mit meiner Familie, auf Fragestellungen. Und wenn Sie so wollen, hat mich das geprägt. Also mir ging diese ganze didaktische Art und Weise, wie wir noch Geschichtsbetrachtung 1980 betrieben haben, sehr, sehr kühl, sehr distanziert, immer um die Emotionen drumherum gebaut, auch ohne großes Publikum übrigens. Das ging mir wahnsinnig auf die Nerven. Und die ganze Emotionalisierung meiner eigenen Arbeit hat wirklich damit zu tun, wie ich selbst Familiengeschichte und Geschichte bei mir in der eigenen Familie erlebt habe. Da kommt das Ganze her.
Ne? SWR2 Forum heute zum Thema Learning by Viewing. Was macht Public History so erfolgreich? Frau Zündorf, ja, reden wir über Ihr Fach. Wie will denn ein Public Historian anders Geschichte vermitteln als auf den konventionellen Wegen?
Es will über die Schule und über die universitäre Lehre hinaus Geschichte interessant vermitteln, kurzweilig vermitteln. Es will dabei auch unterhalten. Es will auf jeden Fall auch Emotionen mit einsetzen. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir Historiker jetzt überhaupt nicht die Nase rümpfen über Emotionen. Wir rümpfen die Nase über Kitsch, wenn es zu viele Emotionen werden, wenn die überwältigend sind. Wenn man vor dem Fernseher sitzt und nur noch weint, dann hat es eben auch nicht die Wirkung, die ich gerne damit erreichen möchte. Ich möchte ja neugierig machen, ich möchte zu Kontroversen, zu Diskussionen anregen. Und das ist das, was Public History auf jeden Fall auch versucht. Und da eben sich an ein wesentlich breiteres Publikum zu wenden. Und dieses Publikum ist dann eben nicht studierte Historiker, sondern Interessierte, Laien, die auch gerne mal in ihrer Freizeit, das muss man ja auch überlegen, sie müssen sich überlegen, gehe ich heute ins Freibad oder ins Museum? Schaue ich mir diesen Spielfilm an oder schaue ich mir Star Trek an? Also einen historischen Spielfilm oder Fantasy? Und dann muss ich versuchen, das Publikum für meine Inhalte zu gewinnen. Und dafür ist es eben schon auch wichtig, dass ich denen nicht sage, naja, hier ist doch ein super spannendes 800 Seiten Buch. Hat auch mindestens 3000 Fußnoten, das ist alles belegt, das ist großartig. Nein, es geht jetzt auch viel mehr darum, daraus dann einen kurzweiligen 45 Minuten oder 90 Minuten Stoff zu machen, was natürlich total schwierig ist.
Moritz Hoffmann, was heißt das? Ist Public History letztlich nur ein neuer Begriff für jede Form von Geschichtsvermittlung, sagen wir, in die Breite? Auch für ein eben nicht wissenschaftliches Publikum außerhalb von Schule und Universität, historische Romane, Filme, Games, das alles ist Public History oder anders gefragt sind am Ende die Romanautoren, Filmemacher, Spieleentwickler, die besseren Geschichtsvermittler.
Naja, erstmal ist Public History im Moment, vor allen Dingen im deutschen Raum, glaube ich, ganz oft noch das, was derjenige, der das Wort in den Mund nimmt, darunter verstehen möchte, einfach weil wir immer noch sehr teilweise heftige Debatten darüber haben, was es umfasst. Also es gibt auch ganz viele Geschichtsdidaktiker, die sich gerne mit in diesen Bereich setzen möchten für die Schulen. Ich verstehe es so, auch in meiner Arbeit, dass es darum geht, Geschichte attraktiv zu machen, Interesse zu halten, wachzuhalten und zu aktivieren. Und das eben außerhalb von Klassenraum und von Universität. Das ist erstmal die weitestmögliche Definition. Und dann geht es in allererster Linie darum, mit diesem Interesse irgendwie etwas Konstruktives anzufangen. Das heißt, die Leute irgendwie daran zu kriegen, selbst darüber nachzudenken und vielleicht nicht nur passiv zu sein.
Wir müssen das konkret machen, Herr Hoffmann. Sie haben ein Projekt namens Digital Past ins Leben gerufen. Da erzählen Sie beispielsweise auf Twitter die Tage rund um die Reichspogromnacht 1938 in Echtzeit nach. Also jeweils eben im Abstand von einigen Jahrzehnten. Was ist das Ziel solcher Projekte?
Das Ziel war bei uns damals erstmal, das Format auszuprobieren. Ich habe das mit 4 befreundeten Historikern und Historikern zusammen gemacht. Wir wollten das Format ausprobieren, das in England schon ausprobiert worden war. Und das ist dann einfach sehr erfolgreich gelaufen. Unser Ziel letztlich am Ende, nachdem wir es auch evaluiert haben, das Ziel, was uns dann klar wurde, war, wir haben gemerkt, sehr viele Leute wissen relativ wenig über diese Zeit. Sie wissen, dass es diese Pogrome gab. Mutmaßlich denken die meisten, dass es in einer Nacht nur war, aber über die Vor- und Nachgeschichte, was das für ein Start war in die nächsten Jahre hinein in den Holocaust, aus welcher Gemengelage heraus es passiert ist, darüber wussten die wenigsten Leute etwas. Und es hat dann dazu geführt, dass wir bei sehr vielen Leuten, die eben einen Twitter-Account hatten, aber sonst nicht so geschichtsinteressiert waren, tatsächlich Interesse aktivieren konnten, soweit, dass wir sehr viele Zuschriften bekommen haben von Leuten, die eben jetzt sagten, jetzt will ich doch mal selbst gucken, was meine Großeltern gemacht haben oder was in meinem Dorf am 9. November 1938 passiert ist. Das hat uns sehr gefreut und das ist eigentlich der Idealfall, denke ich, von der Public History, wie ich sie mache, dass wir Menschen, die vielleicht nicht direkt aus dieser bildungsbürgerlichen Blase kommen, die mit 1000 Büchern im Wohnzimmer aufwachsen, dass wir die daran kriegen und dass sie vielleicht selbst sogar mal ins Archiv gehen oder einfach mal nachfragen zu Hause.
Was man daran merkt, ist auch, wie die ganzen sozialen Medien sich verändert haben. Ich finde an der Aktion beispielsweise auch toll, dass jetzt Twitter mit eingeschlossen wird, dass andere, man kann es ja weiter betreiben, ich bin viel mit Historikern zugange, ich sehe, wie viel auf Facebook gemacht wird, die Ausstellungen werden mittlerweile völlig anders konzipiert und beziehen eben Social Media komplett mit ein, was wir im Unterhaltungsbereich genauso machen. Und ich will nochmal den Punkt ganz klar setzen, ne? Also ein Film ist immer nur ein Auslöser, also da bin ich komplett der Meinung aller Beteiligten hier. Es geht wirklich um ein gesamtes Mosaik und der Ehrgeiz muss sein, dass Zuschauer Lust haben, das ganze Mosaik für sich über Wochen, teilweise über Monate zusammenzusetzen, genauso wie wenn sie ein gutes Buch lesen. Also das muss der Ehrgeiz sein und mehr kann ein Film auch nicht liefern im ersten Moment. Ne? Je besser er gemacht ist, je mehr Volumen er hat. Deshalb setze ich jetzt auch auf Tom Tykwer, weil es hat natürlich eine große Erzählfläche, die normalerweise nur ein Roman hat. Aber wenn das gelingt, hat es, und die ARD macht übrigens auch sehr, sehr viel dafür, es machen auch alle mit, weil sie das Programm gut finden, es hat eine riesige Möglichkeit, das ganze Thema 20er Jahre nochmal in die Breite zu öffnen, wie kaum ein anderes Medium das kann.
Ja, ich komme jetzt weniger aus der praktischen Public History, sondern mehr aus der universitären Public History und versuche Studierende darauf vorzubereiten, dass sie dann eventuell später mal in den verschiedenen Bereichen Zeichen mitarbeiten. Aber wir schauen uns vor allen Dingen erstmal von außen an, was passiert eigentlich gerade in der Geschichtskultur, in der Erinnerungslandschaft und setzen uns dann damit auseinander, wie wird dort Geschichte dargestellt, welche Geschichtsbilder werden erzeugt und dann, um nochmal auf diesen Punkt der Emotionen zum Beispiel zurückzukommen, wie viel Emotionen werden dort eingesetzt und wo ist aus unserer Sicht dann eben auch irgendwann die Grenze erreicht, was man aus ethischen Gründen zum Beispiel auch machen kann, ab wo ist es noch Geschichte und wo ist es dann doch letztendlich nur noch Unterhaltung und sich damit auseinanderzusetzen und das von außen zu analysieren, ist sozusagen auch ein Part der Public History.
Also Public History und Uni, das geht dann doch zusammen, aber ich möchte Sie doch noch mal fragen, Frau Zündorf, nehmen wir das Beispiel Pogrom nach 1938. Was passiert denn in einem solchen Seminar zu diesem Thema beispielsweise im Fachbereich Public History?
Wir würden uns anschauen, mal in der ganzen Breite, was passiert, welche Ausstellungen, welche Spielfilme, wo kommt das zum Beispiel eigentlich vor, wie wird die Pogromnacht gezeigt. Wir können aber auch uns historisch damit auseinandersetzen, wann hat man sich in Deutschland überhaupt das erste Mal damit auseinandergesetzt in der breiten Öffentlichkeit oder eben, wie es eben genannt wurde, wie wird es in meiner Heimatstadt begangen, wird das eigentlich thematisiert, wie setzen sich die Stadtmuseen da zum Beispiel mit auseinander, ganz häufig, das hatten wir jetzt in einem letzten Seminar festgestellt, versuchen Stadtmuseen doch diesen ganzen Thema NS-Geschichte immer noch aus dem Weg zu gehen und enden am liebsten noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und da merken wir schon Geschichte da, wo sie Zeitgeschichte wird, wo sie uns und unsere Familien, unsere Großväter noch betrifft. Da wird das manchmal eben doch noch umschifft in der Öffentlichkeit. Ich möchte nicht, dass in meinem Stadtmuseum mein Großvater als ein Täter dargestellt wird oder auch als ein Opfer. Das ist mir zu nah dran. Und da sozusagen Wege zu finden, wie man sich auch der Geschichte, der eigenen Geschichte, der Stadt- oder Familiengeschichte nähern kann, das ist auch ein Weg, den wir versuchen zu gehen.
Ich glaube, 2008 ist in Deutschland der erste Lehrstuhl für Public History eingerichtet worden an der FU Berlin, oder?
Nein, der erste Lehrstuhl ist in Heidelberg eingerichtet.
Ah, das ist doch in Heidelberg.
Aber der Studiengang 2008, der erste Studiengang Public History ist in Berlin eingerichtet worden vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte.
Und was würden Sie sagen nach 10 Jahren, wie etabliert ist Ihr Fach? Inzwischen gibt es noch die Stimmen, die sagen, Learning by Viewing oder Learning by Posting oder Gaming oder wie auch immer ist wissenschaftlich unseriös. Letztlich irgendwie dann doch Ausdruck einer Generation Halbwissen?
Es ist die Frage, was man sucht. Braucht man jemanden, der vor allen Dingen Historiker ist und sich mit Akten und Dokumenten und Analysen auseinandersetzen kann? Oder sucht man jemanden, der sich damit vor allen Dingen auseinandergesetzt hat, sich mit der Darstellung und Präsentation von Geschichte zu beschäftigen? Für die eingefleischten Historiker, die sagen, naja, wenn jemand nie im Archiv gewesen ist und die Dokumente nicht gelesen hat, dann ist das für mich kein Historiker. Während die anderen eben sagen, naja, ich hätte schon ganz gerne, dass der nicht nur ein 1000-Seiten-Buch mit 10.000 Fußnoten schreiben kann, sondern dass er ein vernünftiges Buch schreiben kann, was ich dann auch Lust habe zu lesen. Und da liegen schon immer noch die Welten und ich würde sagen, die Public History ist ein Teil der Geschichtswissenschaft, aber bestimmt nicht von allen als solche komplett anerkannt.
Dem Eindruck stimme ich zu. Ich merke oft, gerade wenn man in Public History arbeitet, auch noch in dem Teilbereich digitale Public History, ganz viel mit Social Media arbeitet, was in vielen Feuilletons natürlich immer noch eher ablehnend beurteilt wird, dann bekommt man das schon auch sehr offen zu hören, dass das doch unwissenschaftliches Gedöns wäre, um dieses Wort mal zu verwenden, und dass man damit doch nichts wirklich erreichen würde, dass es unseriös wäre, dass man damit den Kontext nicht erklären könnte und so weiter. Also es werden sehr viele negative Dinge ins Feld geführt. Da gilt es einfach weiter Aufklärungsarbeit zu leisten und es hilft natürlich auch, Erfolge vorzuzeigen. Also es war auch bei mir an der Universität so, dass da sehr reserviert darauf reagiert wurde, was ich gemacht habe, bis dann die Medien darauf aufmerksam wurden und größere Zeitungen, in denen auch Lehrstuhlinhaber sich gerne mal sehen würden. Da war dann plötzlich Neugier da und dann hat man sich doch mal überlegt, vielleicht lassen wir ihn mal ausreden, wenn er Ideen hat.
Vielleicht noch ganz kurz, was wir ja eingangs gesagt hatten, Geschichte wird in der Öffentlichkeit schon überall verbreitet. Es gibt die Filme, die Ausstellungen, Ausstellungen, die Webseiten zu dem Thema. Aber die Historiker aus meiner Sicht beteiligen sich daran zu wenig. Und das ist das, was wir mit diesem Studiengang auch ändern wollen. Das sind Berufsfelder, die wir uns da erschließen wollen. Und mir ist überhaupt nicht klar, warum wir uns da nicht stärker einmischen sollten. Und das ist sozusagen mein Ziel.
Herr Hoffmann, wo Sie eben von Digital History, Social Media, Ihrer Arbeit gesprochen haben. Sagen Sie uns, was ist denn das Projekt, das Ihnen am meisten Zuspruch eingebracht hat?
Also den größten Zuspruch war garantiert unsere Mütter, unsere Väter. Das war aber auch das Projekt, was die größte Kontroverse mit herbeigeführt hat. Und wir stehen nach wie vor in Polen vor Gericht für die Darstellung der polnischen Heimatarmee. Also Sie sehen, wie weit es greift, weil die Polen natürlich ein völlig anderes Geschichtsbild mit dem Film verbinden, als ich es tue. Aber es war garantiert der größte und wichtigste Film für mich, weil ich in der Wirkung und auch in den Zuschriften, auch in der Art und Weise, wie drüber kontrovers, muss man sagen, diskutiert wurde. Frank Schirmacher hat damals ein ganzes Forum an Kontroverse in den eigenen Blättern, FAZ und FAS, auch öffentlich geführt über Wochen. Und das ist einfach für mich interessant gewesen, wie unterschiedlich auch die Stimmungen zu dem Film waren und dass jeder mit seiner eigenen privaten Geschichte natürlich auch darauf geantwortet hat. Mir wurde ja oft dann auch vorgeworfen, ich wäre rechtsreaktionär und würde quasi die falschen Menschen in diesem Land unterstützen. Das hat mich dann wirklich umgeworfen, dass irgendein AfD-Magazin dann also unsere Mütter, unsere Väter komplette 5 Seiten gewidmet hat und dann quasi den deutschen Soldaten hat hochleben lassen. Das sind natürlich dann Dinge, wo es mit dem Magen rumdreht, weil der Film natürlich genau das Gegenteil versucht hat. Er hat versucht zu zeigen, dass diese Generation auch Täter war, und zwar umfänglich Täter waren, und dass sie im Grunde genommen ihre eigene Zerrissenheit zum Schluss gar nicht mehr überleben wollten und konnten. Ne? Das sind ja die beiden Charaktere der beiden Soldaten. Aber das war garantiert der größte und wichtigste Film der letzten Jahre.
Und bei Ihnen, Moritz Hoffmann?
Ich denke, das Nachfolgeprojekt zu dem Reichspogromnacht-Projekt, da haben wir über 4 Monate auf Twitter und über Blog und auch ein parallel veröffentlichtes Buch die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs nacherzählt. Und zwar versucht aus so einer alltagsgeschichtlichen Perspektive, weil wir hatten die Möglichkeit, mit dem Verlag zusammenzuarbeiten und haben überlegt, was interessiert uns überhaupt, was wissen wir noch nicht. Und dann fiel uns auf, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie die ganz normalen Leute in den letzten Monaten des Krieges gelebt haben. Sind da überhaupt noch Kinder zur Schule gegangen zum Beispiel, was bis heute eine gigantische Forschungslücke ist, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und dadurch, dass wir das 4 Monate lang gemacht haben, haben wir natürlich enorme Resonanz gehabt zu den unterschiedlichsten Themen. Wir haben natürlich auch so unheimlich kontroverse Dinge wie die Bombardierung Dresdens dabei, die uns heftigste Drohung von rechts eingebracht hat, aber auch tatsächlich, da sind wir wieder bei dem Stichwort Überwältigung, Vorwürfe von Historikerinnen und Historikern, weil wir um die Bombardierung, um diese Eruption von Gewalt darzustellen, innerhalb einer Stunde fast 200 Nachrichten abgeschickt haben, während die Bomber über Dresden flogen, nur 70 Jahre später. Da habe ich dann später auch nochmal drüber nachgedacht und bis heute zu keinem richtigen Ergebnis gekommen, 3 Jahre später, ob das eine Überwältigung im Sinne des Überwältigungsverbotes im Beutelsbacher Konsens zur historisch-politischen Bildung ist. Wir hatten nur die Überzeugung, dass es eigentlich nicht anders geht, als es so als so eine unheimliche Eruption an Ereignissen darzustellen.
Mhm. Weil Hand aufs Herz, hat Public History dann vielleicht auch eine Kehrseite, wenn Geschichte von allen kommentiert wird?
Na, ich hoffe nicht, dass irgendjemand meinen Projekten da folgt und dann denkt, ah, da muss ich im Geschichtsunterricht nicht mehr aufpassen, zum Beispiel. Das hoffe ich schlicht nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass das passiert, sondern dass wir ergänzend tätig werden können. Natürlich gibt es immer Dinge, die ich ändern würde, von den simplen Rechtschreibfehlern bis zu kleinen inhaltlichen Fehlern, die auch immer mal auftauchen. Konzeptionell hatte ich den Eindruck, jetzt in diesen Projekten haben wir das im Vorhinein schon ganz gut auf die Beine gestellt. Was mich natürlich ärgert, das ist genauso wahrscheinlich wie bei Herrn Hofmann mit den Filmen, ist, wenn von falscher Seite Dinge instrumentalisiert werden. Also wenn jemand einzelne Nachrichten der Bombardierung Dresdens herausnimmt, um daraus einen deutschen Opfermythos, der den Holocaust relativiert, zu bauen. Das ärgert mich, ich kann es allerdings leider wirklich nicht verhindern.
Ich will nur 2 Punkte setzen. Also einmal denke ich, ich würde nie behaupten, wir ersetzen Geschichtswissenschaft. Wir sind quasi eine Ergänzung zu dem, wir sind eine Öffnung und ich kenne nicht wenige Historiker, die darunter leiden, dass natürlich die Arbeit von uns hier im Raum, auch die Fernseharbeit von millionenfach mehr Menschen geguckt und konsumiert wird als die eigene historische Arbeit. Also ich habe auch vielen Historikern auch gesagt, dann tretet auch stärker hervor, tretet stärker ins Bewusstsein der Leute, beteiligt euch stärker an Debatten und macht euer eigenes Geschichts- und Wissenschaftsbild auch öffentlicher. Also wenn man mal die Zuschauerzahlen der bei der UFA produzierten Geschichtsfilme zusammenaddiert, wir erreichen wirklich jetzt mal Charité auch. Ne? Charité war der große Erfolg letztes Jahr in der ARD mit im Schnitt 7,4 Millionen. Mit Wiederholung und Mediathek liegen wir bei 10,5 Millionen Zuschauern pro Teil. Sagen wir quasi 60 Millionen haben diese Serie gesehen. Da kommen sie natürlich gar nicht mehr mit. Aber trotzdem ist es eine Aufforderung auch an die Geschichtswissenschaftler zu sagen, ja, wir treten auch mal mit unseren Begrifflichkeiten, mit unserer Forschung wesentlich stärker an.
Ich möchte nachfragen, Nico Hoffmann, Geschichte funktioniert als Quotenbringer, das sehen wir auf der einen Seite, aber gleichzeitig wird Geschichte an den Schulen konsequent aus dem Lehrplan genommen. Wie geht das zusammen? Was beobachten Sie?
Ich finde es eine ganz schwierige Entwicklung, aber ich sehe natürlich auch, wie viel mittlerweile in den Schulen medial eingesetzt wird. Also viele unserer Programme laufen ja auch als Diskussionsgrundlage in Schulen. Ich gehe übrigens auch selbst in Schulen. Ich mache sehr, sehr viel. Ich habe gerade letzte Woche für die Schwarzkopf-Stiftung hier vor Schülern gesprochen, weil ich auch meine eigene Arbeit vermitteln will. Aber um es mal ganz klar zu sagen, da wird viel zu wenig getan. Und Sie sehen ja im Moment an den gesamtpolitischen Entwicklungen, wie wenig historische Bildung bei vielen. Ich sehe es übrigens auch bei meinen Studenten, muss ich zu meinem Leidwesen sagen, die jetzt in Ludwigsburg Film studieren, wie wenig die mit ihrer eigenen Geschichte teilweise umgehen. Teilweise sind es auch junge Leute aus Leipzig, denen ich dann erklären muss, wie die Mauer aussah, weil sie danach geboren sind, als die Mauer gefallen ist. Das ist natürlich für mich völlig absurd, wenn da auch ein Geschichtsbegriff im eigenen Bewusstsein in vielen Punkten gar nicht mehr erhalten ist und auch gar nicht mehr gepflegt wird oder diskutiert wird. Und da ist ein erhebliches Manko.
Können Sie solche Lücken überhaupt noch aufarbeiten?
Das muss ja nicht ich aufarbeiten. Ja, ich merke es aber oft, wie schnell man in den Geschichtsdiskurs kommt. Christian Schwocho ist einer meiner Studenten, der den Turm gemacht hat für uns. Die Uwe Tellkamp-Verfilmung, die ich großartig fand, weil es für mich eine Introspektion war in die bürgerliche Welt der DDR, die ich überhaupt nicht gekannt habe. Und der Christian ist eben aus Berlin-Ost und ist kurz vor Mauerfall geflohen. Und das ganze Team war aus dem Osten, in Anführungszeichen, von Jan-Josef Liefers, Nadja Uhl. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir alle, auch die Schauspieler, aus dem ehemaligen Osten haben. Und das war hochinteressant, wie die quasi alle, der Liefers ist quasi jetzt wieder 10 Jahre älter als Schwocho, wie die alle mit ihrem eigenen Geschichtsbegriff und ihrer eigenen Erfahrung zum Thema DDR umgehen. Ne? Und das ist für mich ein Geschenk natürlich, aber ich sehe daran, wie notwendig das Ganze auch ist.
Lassen Sie uns in den letzten Minuten noch genau darüber sprechen, wie sich also Public History mit gängigen Formen, sag ich mal, der Geschichtsvermittlung verhält. Moritz Hoffmann, Sie sagten mir, ein Film wie Unsere Mütter, Unsere Väter kann im Gedächtnis weitaus tiefere Spuren hinterlassen als 10 Geschichtsbücher. Ist Public History damit auch indirekt eine Kritik daran, wie Geschichte in der Schule an Universitäten traditionell gelehrt wird?
Also erstmal möchte ich eine Lanze brechen für die Geschichtslehrerinnen und Lehrer heute. Ich war in den letzten Jahren häufiger mal im Geschichtsunterricht für verschiedene Projekte und habe unheimlich engagierte Menschen da erlebt, die mit den wenigen Stunden, die sie jetzt noch in der Woche zur Verfügung haben, wahnsinnig viel anfangen. Das war, als ich vor 15 Jahren Abitur gemacht habe, vollkommen anders. Da haben wir stur Bücher gelesen und danach kurz zusammengefasst, sind niemals rausgegangen oder haben wirklich diskutiert. Also ich glaube, da hat sich auch schon relativ viel getan. Ich möchte auch gar nicht so hart kritisieren, dass Leute lange Bücher schreiben, die an der Universität lange forschen. Überhaupt nicht. Das muss es auch geben. Ich plädiere auch immer dafür, dass es Leute gibt, die im Elfenbeinturm bleiben können, die überhaupt nicht so aus der akademischen Welt rauskommen, weil das sonst dazu führt, dass wir auf den Lehrstühlen am Ende nur noch Rampensäue sitzen haben, die ganz eloquent bei Anne Will sitzen können, aber dann einige wirklich kluge Köpfe vielleicht verlieren, weil sie sich nicht so gut verkaufen können. Ich halte Public History wirklich für etwas, was man eigentlich in jedem größeren Forschungsprojekt mitdenken sollte. Wie erreichen wir die Öffentlichkeit? Wie kriegen wir die Öffentlichkeit vielleicht auch dazu, mit uns zusammenzuarbeiten, uns ihr Wissen oder ihre Quellen zur Verfügung zu stellen? Aber es muss nicht jeder Historiker machen. Und ich persönlich richte mich jetzt mit Medien natürlich auch an ein jüngeres Publikum, aber das Wichtige ist natürlich, die Leute irgendwie zu erreichen, wenn sie von der, in Anführungszeichen, Zwangsbeglückung Geschichtsunterricht nicht mehr behelligt werden, wenn sie aus der Schule raus sind. Da müssen wir ansetzen, dass dann nicht mit 16 oder 19 Jahren plötzlich aufhört, historisches Wissen, historisches Denken aufgenommen zu werden.
Public History funktioniert natürlich nicht ohne Geschichtswissenschaft. Also ohne die Forschung kann man keine Ausstellung machen, keinen Film dazu entwickeln. Man braucht auf jeden Fall die Forschung, die sich mit Themen stärker auseinandergesetzt hat. Und da ist es dann manchmal so, dass ein Film herauskommt, damals war es Holocaust, jetzt ist es vielleicht Babylon Berlin und die Leute sagen, boah, endlich erfahre ich mal was darüber. Und man kann dann natürlich nur sagen, Moment mal, also es ist nicht so, dass wir das jetzt bisher verschwiegen hätten. Dazu gibt es überall schon Literatur, das hätte man auch alles nachschlagen können. Machen aber vielleicht manche nicht. Und das ist eben der Punkt, der es unterscheidet. Also ich würde immer noch sagen, Geschichtswissenschaft braucht man natürlich auf jeden Fall, aber eben in Ergänzung, wie es hier auch schon gesagt wurde, und darauf aufbauend und dann eben noch mit anderen Elementen bestückt. Und eben das sind diese unterhaltenden Elemente, die das Ganze auch noch ein bisschen mundgerechter aufbereiten. Das Problem ist allerdings bei dieser Aufbereitung, dass damit sehr, sehr starke Bilder entwickelt werden. Und da kommen wir mit unseren Büchern, also Historiker mit den Büchern, mit dem geschriebenen Wort kaum gegen an. Ich habe von bestimmten Spielfilmen einfach ein Bild, wie es gewesen ist. Das wird mir vorgegeben und das bleibt in meinem Kopf auch hängen. Das lässt mich nicht mehr besonders viel fantasieren über die Zeit und meine eigene Imagination aufbauen. Das ist so ein bisschen die Kritik, die ich an Spielfilmen jetzt zum Beispiel ausüben würde. Und wenn wir uns im nächsten Semester mit zum Beispiel Babylon Berlin auseinandersetzen, werden wir eben auch fragen, welche Geschichtsbilder, welche Bilder werden hier eigentlich konstruiert und warum? Warum wohl? Was steckt eigentlich dahinter? Womit wird nachher am Ende der Besucher nach Hause gehen oder eben wenn der Film zu Ende ist, worüber noch diskutieren? Was wird hängen bleiben?
SWR 2 Forum, die Fernsehserie Babylon Berlin war heute Anlass, um über neue Arten der Geschichtsvermittlung zu sprechen und damit verbunden über Public History. Frau Zündorf, jetzt startet das neue Semester. Greifen Sie da die Serie in Ihren Seminaren auf? Wir haben ja jede Menge Anlässe, 100 Jahre Kriegsende, Gründung der Weimarer Republik und wenn ja, was ist da vorstellbar?
Wir wollen im nächsten Semester ein spezielles Projekt durchführen, nämlich aufbauend auf Babylon Berlin schauen. In Berlin, welche Orte gibt es denn, wie die in diesem Film, in der Serie benannt werden und dazu dann wahrscheinlich in einer Art einer App sozusagen die Geschichte dieser Orte erzählen. Also die, ich glaube, es hieß die Rote Burg oder die Rote Festung, also der Sitz der Polizei, das gibt es ja so nicht mehr. Aber wo war die eigentlich genau, dass man so einen kleinen Rundweg quasi durch Berlin auf den Spuren machen kann, aber dazu dann noch historisch Hintergrundinformationen nehmen. Und das ist es sozusagen, man nimmt diesen Aufhänger, aber versucht daran doch dann auch noch ein bisschen mehr Geschichte zu vermitteln.
Moritz Hoffmann, auch die Frage an Sie. Hat Sie Babylon Berlin für ja, möglicherweise neue Projekte inspirieren können?
Es ist nicht so sehr meine Zeit, mit der ich mich so viel beschäftige tatsächlich, auch wenn ich es sehr gerne geguckt habe und auch sehr gespannt bin auf den Rest der Staffel und das, was da noch kommt. Ich bin jetzt wahnsinnig gespannt tatsächlich auch, wie viele Leute es gucken und wie viele Leute sich danach vielleicht auch bei mir melden, weil durch meine Präsenz im Internet bin ich auch oft so ein niedrigschwelliger Ansprechpartner, der als erster mal gefragt wird, dem man schnell eine Nachricht schreiben kann, wenn man mal eine Frage hat. Und da bin ich mittlerweile, glaube ich, ein ganz guter Geigerzähler sozusagen, wenn es darum geht zu gucken, wie kommen die Dinge bei den Leuten an, die im Internet unterwegs sind. Also sprechen wir natürlich über eine kleinere Gruppe, die da unterwegs sind und die dann wirklich Interesse haben. Also ich bin sehr gespannt, ob das wirklich so einen großen Abdruck in unserem kulturellen Gedächtnis lassen wird.
Nico Hoffmann, ist ja nicht so, dass Babylon Berlin ganz konkurrenzlos liefe in der ARD beziehungsweise im deutschen Fernsehen. Auch von Ihnen gibt es ja im Oktober eine neue Serie beziehungsweise eine Fortsetzung auf Amazon Prime, nämlich Deutschland 86, das ist die Fortsetzung von Deutschland 83, die es vor 3 Jahren gab. Ist eine deutsch-deutsche Geschichte in den 80er Jahren zu Zeiten des Kalten Kriegs. Auch hier zeigt sich wohl wieder Geschichte für ein großes, für ein breites Publikum, aber Babylon Berlin gucken Sie trotzdem weiter.
Ich habe Babylon Berlin komplett schon gesehen, weil ich mit allen Beteiligten befreundet bin. Ich bin ein großer Fan. Ich darf mal sagen, Deutschland 86 ist das komplette Konträrprogramm, weil das ist wirklich eine, wie ich finde, wunderbar und sehr edgy und sehr cool und sehr radikal gemachte Fortsetzung von Deutschland 83. Aber auch geschrieben von einer Amerikanerin, die hier in Berlin lebt und die natürlich nochmal ein völlig anderes Geschichtsbild auf die DDR und auf dieses Land wirft, als ich es selbst tue. In dem Fall geht es jetzt wirklich um die DDR in den schwierigen Jahren vor dem Mauerfall. Also es geht eigentlich um den Ausverkauf der DDR. Aber auch da muss man jetzt nochmal ganz klar sagen, Deutschland 83, der Vorgänger, war weltweit das meistgesehene deutschsprachige Serienprogramm ever der letzten 3 Jahre. Das muss man einfach, ob man es hier in Deutschland mochte oder nicht mochte, viele mochten es ja dann dennoch, aber es ist weltweit das erfolgreichst gelaufenste Programm in deutscher Sprache. Und daran sehen Sie, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind, weil auch der erste Teil war sehr, sehr durchgeknallt und sehr radikal erzählt und hat teilweise, war meilenweit entfernt von der Ästhetik beispielsweise, wie Christian Schworer den Turm gedreht hat.
Learning by Viewing, was macht Public History so attraktiv? Das war heute das Thema im SWR 2 Forum mit Moritz Hoffmann, freier Historiker in Heidelberg, Professor Nico Hofmann, UFA-Geschäftsführer und Filmproduzent in Potsdam und Dr. Irmgard Zündorf, Leiterin des Bereichs Public History am Zentrum für zeithistorische Forschung ebenfalls in Potsdam. Hinweise auf aktuelle Bücher zum Thema, auch von unseren Gästen heute hier im Studio, finden Sie wie immer auf swr2.de. Forum. Herzlichen Dank in die Runde und auf Wiederhören, sagt Gregor Papsch.